Unser Thema für heute Abend: vom Segnen. Vom Segnen. Ein Wort aus den Sprüchen, Kapitel 10, Vers 22. Der Segen Jehovas, er macht reich und Anstrengung fügt neben ihm nichts hinzu. Lohnt sich das zu wiederholen? Der Segen Jehovas, er macht reich und Anstrengung in dieser Richtung fügt ihm nichts hinzu. Demnach dürfte das bekannte, geflügelte Wort richtig sein: an Gottes Segen ist alles gelegen. Nach diesem Wort. Dieses Wort in den Sprüchen ist noch deutlicher. Und Anstrengung fügt neben ihm, dem Segen Gottes, nichts hinzu. Sprüche 3, Vers 19. Heißt, ich finde dann die Stelle noch, die segnende Seele wird reich, wird selber reichlich gesättigt, nicht nur gesegnet. Die segnende Seele wird selber reichlich gesättigt. Und jetzt kommen wir zu Abraham und Abraham, wollen aber vorher die ersten Verse des Epheserbriefes beachten. Epheser 1, ich lese jetzt gerade, wie man lesen müsste und soll. Epheser 1, Vers 3. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den Überhimmlischen, in Christus. So. Wie er uns auserwählt hat in ihm, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesum Christum, für sich selbst. Nicht für diese oder jene Rettung, Art oder Bemühung oder irgendetwas, sondern wir sind zuvor bestimmt durch diese Segnungen Gottes, Blickrichtung allein auf ihn gerichtet. Für ihn selbst. Wie wir im Lied singen durften, die er ganz zuvor dir, sonst vorerst einmal niemand anderem, völlig zur Verfügung gestellt. Und jetzt, ich lese jetzt zuerst den zweiten Teil. Der Gott und Vater des Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den Überhimmeln. Jetzt komme ich auf die erste Aussage zurück. Hat uns dadurch, nur dadurch befähigt, das sonst Unmögliche für uns zu tun, ihm zu segnen. gesegnet. Das haben die Elberfelder und andere Übersetzer gar nicht gewagt, nicht? Zu übersetzen, wie es da im Griechischen steht. Gepriesen sei der Gott und Vater. Das ist auch in Ordnung, nicht? Aber was der Geist Gottes hier hingesetzt hat, ist gewaltiger. Und zwar weshalb? Wer weiß weshalb? Wahrscheinlich haben die Übersetzer in Erinnerung an eine andere Aussage des Geistes Gottes.
Der Höhere immer den Tieferen.
Aha. Ohne Zweifel ist der, der segnet, der Segnende, größer als der, der gesegnet wird. Und jetzt fragt also Paulus, was zu tun. Er, der zuletzt immer sagt, ich bin nichts, ne? Der wagt, Gott den Höchsten zu segnen. Jetzt verstehen wir einander, wenn ich sagte, das ist erst wann möglich, dass wir nach dem Wohlgefallen Gottes des Höchsten, wir von Haus aus nicht sind, ne? Fähig gemacht sind, ihn zu segnen. Weil er uns schon vor Grundlegung der Welt gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen, mit allen geistlichen Segnungen in den Überhimmel. Hat er uns gesegnet. Jetzt dürfen wir hier einen Augenblick stehen bleiben. Dabei lesen wir in den Psalmen und in der im ganzen Alten Testament immer wieder was. David, gesegnet sei der Herr, gesegnet sei Gott, gesegnet sei der Höchste. Immer wieder hat Israel gar keine Hemmungen. Und die Patriarchen haben gar keine Hemmungen, ihren Gott zu segnen. Das Wort finden wir im Hebräerbrief ausgerechnet, zurückschaltend, blendend auf den Moment, wo Melchisedek erscheint, König der Gerechtigkeit, Melchisedek, König von Salem, König des Friedens, Priester Gottes des Höchsten, begegnet Abram, hieß er damals noch, als Ungeschnittener, Abram, und Melchisedek segnet nun den Abram. Und diesen Vorgang greift der Schreiber des Hebräerbriefes hervor und zitiert das Wort wieder und fügt jetzt ihm hinzu. Ohne Zweifel aber wird das Geringere vom Größeren gesegnet. Also ist in dem Zusammenhang, wer von den beiden Gottesdarstellern, Abram heißt Vater der Höhe, und Melchisedek, dieser Christusdarsteller als hohe Priester. Gott hat geschworen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Du bist Priester, nicht nach der Art und Weise Aarons und Mose nach dem Gesetz, sondern nach der Art und Weise Melchisedek. Bist du hohe Priester. Ohne Zweifel, fährt er weiter, eben, wird das Geringere vom Größeren gesegnet. Also wer ist nach göttlichem Urteil von den beiden wunderbaren Typen, Abraham, Vater aller Gläubigen, Melchisedek auf der anderen Seite, wer ist von den beiden Typen größer?
Melchisedek.
Also da ist eine Figur, eine Menschenfigur, die ist noch größer als Abraham. Das geht noch so weit, dass Abraham sich sofort noch unterordnet. Der Abraham hat sofort erkannt. Wenn der mir begegnet und mich segnet, nicht? Im Namen Gottes des Höchsten, weil er Priester Gottes des Höchsten ist, nicht? Und der mich segnet, dann hat Abraham sofort gewusst, Herr vor Gott ist der noch größer als ich. Und was macht Abraham? Abraham?
Zehntet ihn.
Obwohl irgendwo in der Bibel von einer zehnten Abgabe schon die Rede ist, bei Abraham, gibt Abraham diesem Melchisedek den zehnten von all seiner Habe. Wisst ihr jetzt, warum ich etwas lächle? Den zehnten hätte ich mir auch gefallen lassen dürfen. Denn bitte, war Abraham reich? Der Segen Jehovas, er macht reich, haben wir als erstes Wort gehört. Ne? War Abraham reich? Und zwar in allen Dingen. In allen Dingen. Und zwar jetzt für uns wichtig, wieder zur Unterscheidung. Er war sowohl reich an irdischen Gütern und war noch reicher an geistlichen Gütern. Da ist er wirklich ein Vorbild, Abraham, der Vater aller Gläubigen. Als Beschnittener ist er ein Vorbild für die irdischen Reichtümer. Genau wie wir von Israel lesen, dein Korn und dein Moss und dein Stall, im Stall wird die Geburten werden gelingen und der Weinstock wird seine Frucht bringen und Milch und Honig fließt und alles, der Reichtum an allen irdischen Gütern, das in Israel ganz richtig und Gott gegeben natürlich. Abraham, in der Hinsicht Vorbild, aber er, der schaute ja im Geist schon was, Abraham. 2000 Jahre vor Christus, vor 4000 Jahren von uns aus. Die Stadt, deren Baumeister Gott ist, das neue Jerusalem. Und so weiter. Und so weiter. Und hat schon den Sohn Gottes erkannt. Also, Abraham gibt nun diesem Melchisedek den Zehnten. Und was sagt die Schrift jetzt wieder? Ohne Zweifel ist der den Zehnten empfängt, größer, als der den Zehnten abliefert. Das ist auch wieder richtig. Also jetzt ist zweimal genäht, was? Einmal durch die Segnung des Melchisedek ist gegeben, vor Gott ist Melchisedek größer als Abraham. Abraham ordnet sich sofort dementsprechend unter, sagt, jawohl, gibt gar nichts anderes für mich, gibt ihm den Zehnten, bestätigt also, du bist größer. Und jetzt kommt noch das Schönste, das dürfen wir jetzt gar nicht unterschlagen. Es wagt der Schreiber vom Hebräerbrief zu sagen, und das ganze levitische Priestertum und hohe Priestertum muss gegen dem hohe Priestertum des Melchisedek abdanken, verschwinden sogar. Hebräer. Beweis, dass jetzt selbst Levi, und Mose war ein Nachkomme Levis, nicht? Und Aaron, sein Bruder sowieso auch, also Mose der Führer oder Repräsentant des Gesetzes vom Sinai, und sein Bruder Aaron und alle seine Nachkommen, hohe Priester, nach dieser hohe Priester, so. Schreibt er, und Levi, also der Stammvater aller hohen Priester und Priester und Leviten, nach dem Gesetz, die im Tempel dienten, Levi war noch in den Lenden seines Vaters Abraham, als Abraham dem Melchisedek den Zehnten gab. Also, hört er weiter, jetzt kommt eine geistliche Schlussfolgerung, also hat auch Levi, der damals noch in den Lenden Abrahams war, seinerseits auch dem Melchisedek den Zehnten gegeben. Der Levi, also jetzt sagen, die nachfolgenden Hohepriestergruppe, die ihrerseits vom Volke, nicht, vom gewöhnlichen Volk, den Zehnten empfiehlt. Nicht? Also, Levi ist nach dem Gesetz Zehntenempfänger, also höchste Adelstellung in dieser Ordnung. Und jetzt haben wir also eine göttlich-geistliche, das darf ich mal sagen, Schachfigurenstellung, nicht? Da gibt's, da kann man nicht, da gibt es ganz genaue Gesetze und da ist nichts zu ändern, nicht? Schachfigurenzüge und das sind feste Gesetze, und das geht nicht anders als so, wie es gehen darf und gehen muss und gegangen ist. Ganz klar. Ist jetzt ersichtlich, dass dieses hohe Priestertum des Melchisedek, das ist das hohe Priestertum, das Gott der Vater seinem Sohne als Modellvorführung vor Augen gestellt hat und geschworen hat: Du bist Priester nach der Weise dieses Melchisedek. Also, das hohe Priestertum Jesu Christi, dem wir zum Glück unterstellt sein dürfen. Entschuldigt, es muss gesagt werden, darf mit dem hohen Priestertum Levis oder des Gesetzes vom Sinai in keiner Weise tangiert werden. Auch nur berührt werden. Auch nur berührt werden. Bitte? Und wenn nun dieser Abraham, und jetzt schlagen wir die Stelle auf, ein so reich Gesegneter von Gott ist, wie wir jetzt gleich lesen wollen, schlagen auf, ja, jetzt kommt der zweite Teil vom Satz, nicht? Wie viel mehr sind wir dann Gesegnete, nicht? Wenn wir nach einem hohen Priestertum, nach der Weise Melchisedeks, das heißt durch den Sohn Gottes, nicht? Den der Vater mit Eidschwur als hohe Priester eingesetzt hat, dass kein anderes hohe Priestertum neben ihm noch irgendwie in Erscheinung treten darf. Also, wie wir gesungen haben, nicht? Welche Gnadenfülle, was für ein geistlicher Reichtum ist uns in diesem hohen Priester Jesus geschenkt. Und jetzt schlagen wir auf, 1. Mose 12 natürlich, zuerst mal. Die ersten Verse. Und Jehova sprach zu Abraham: Gehe aus deinem Lande und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Generationen der Erde. Ist das ein Segen? Mehr kann ja man sich kaum vorstellen. Und doch gibt es nach Melchisedek den Segen Abrahams überragenden. Mit dem wir gesegnet sind durch Jesus, in Christus, nicht nur durch Jesus Christus, sondern in Christus Jesu als Glieder seines Herrlichkeitsleibes. Ich habe kurz betont, ich will segnen, die dich segnen. Oh. Allerhand gibt es da wieder zu denken, wenn man will. Ich greife jetzt nur eines heraus, oder einen Punkt. Ich will segnen, die dich segnen. Und auf was es mir heute Abend, und ich hoffe uns dann auch, besonders ankommt, ist die Sache. Wir sind uns gewohnt schon, wenn wir irgendwo auf etwas oder jemand, damals Israel, Jerusalem, Segen legen wollen, ne, dann machen wir das in der Regel so, dass wir in unserem Gebet sprechen: Herr, segne Jerusalem, segne Israel, oder segne du das oder die und so weiter. Das ist richtig, ist gut, aber merken wir etwas?
Ich könnte es auch direkt machen.
Und das sind wir uns leider gar nicht mehr gewohnt. Dass wir wenigstens sagen dürfen: Herr, ich danke dir, dass ich Jerusalem segnen darf. Und wenn ich Jerusalem segne, dann ist Jerusalem gesegnet. Und meine Seele wird reichlich gesättigt werden. Ganz klar. Die segnende Seele wird selber reichlich gesättigt. Damit was? Dann mit Segnungen. Müssen wir bei Josef mal nachschlagen. Aber wir bleiben jetzt noch zuerst bei Abraham. Deshalb, die dich segnen. Ein Wort des Petrus vielleicht hier dann. Ersten Petrus 3,9, kurz und bündig, heißt es da: Zum Segnen seid ihr berufen. Wie oft sind wir in unserem langen Leben dieser Weisung nachgekommen, dass wir selber in der Vollmacht, die Gott uns als seine Kinder und seine Söhne gegeben hat, diese Berufung ausüben. Zu segnen. Warum machen wir das nicht? Weil wir auf uns gucken und sagen: Ja, ich soll segnen. Nee. Das muss ein ganz Heiliger machen, aber nicht ich. Ne? Ja, bitte, was sind wir denn in Christus? Vollkommen gemacht in ihm. Wir sind durch das ein für alle Mal dargebrachte Opfer des Sohnes Gottes ein für alle Mal vollkommen gemacht in ihm. So lesen wir im Hebräerbrief. Und was in Epheser 1, das haben wir schon hunderte Mal von Malen gelesen und gehört. Nicht? Leider, gepriesen sei der Gott und Vater. Ja. Bleiben wir hier jetzt einen Moment stehen. Wer ist größer? Unser himmlischer Vater oder wir? Ja, bitte. Und was wartet Paulus hier? Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Da sind auf der Seite derer, die gesegnet werden, ist der Vater und der Sohn. Und auf der Seite derer, die segnen, die größer sind als die Fleisch, sind wir. Ja, was stimmt jetzt? Stimmt es da in der Schrift nicht oder bei uns nicht? Ja. Haben wir noch nicht erkannt. Ich darf das so sagen. Sehnen nur wir uns nach unserem Herrn oder sehnt sich der Herr auch nach uns?
Noch mehr.
Aha. Das ist nur die Einleitung zu dem Problem. Warten wir mit Ausharren oder mit allen Wünschen, die unser Herz da bewegen, nicht auf ihn, dass sie erfüllt werden, dass unsere geheimsten Sehnsüchte befriedigt werden. Und zwar durch ihn, nicht? Ist dann in Ordnung, wenn es in Ordnung ist. Jetzt aber nehmen wir mal die Frage auf der Gegenseite. Gibt es vielleicht im Herzen unseres Gottes und Vaters und des Herrn Jesus auch Sehnsucht nach etwas, nach uns? Können wir langsam verstehen, er, der bis jetzt, ich will mal so sagen, Er, der bis jetzt immer nur gesegnet hat, auch sagen wir mal, segnen musste. Segne uns, segne uns, segne alle anderen. Nur wer ist bis jetzt nie gesegnet worden? Der, der bis jetzt alle gesegnet hat, könnt ihr verstehen, wenn der einmal einen Herzenswunsch haben könnte. Ich möchte auch mal das Glück haben, auch mal von jemandem gesegnet zu werden. Jetzt haben wir es schon. Genau. Und so, so haben wir es im Alten Testament in einer Weise, wie in Epheser 1 da steht, wir sind auserwählt zur Sohnschaft in Christo für ihn selbst, also wem sollen wir allein vorerst zur Verfügung stellen? Ja. Nur ihm. Und weil er uns jetzt noch einmal gesegnet hat mit jedem geistlichen Segnung in den Überhimmel, in Christo Jesu. Also, was Gott der Höchste und Allmächtige in seiner Güte und Liebe und seinem Gott unendlichen Reichtum überhaupt an Segen schenken kann, hat er uns geschenkt. In der Hoffnung, das könnte jetzt reichen, dass er auch einmal jemand finden könnte, der ihn daran denkt, auch ihn einmal zu segnen. Und das feine praktische Beispiel hat unser lieber Adolf Heller uns einmal erzählt bei dieser Gelegenheit, nämlich als ich nach dem Ersten Weltkrieg aus der englischen Gefangenschaft zurückkam. Meine Eltern, mein Vater natürlich überglücklich waren. Und mein Vater erkannte, ja, mein Adolf ist ein ganz anderer. Ne? Da ist er ja zum wunderbaren Glauben gekommen in der Gefangenschaft in England. Und wie der Vater das erkennt und merkt, dann ist er, sein Vater hat erzählt, vor ihm, dem Sohn, niedergefallen hat, gebetet, Adolf, bitte segne mich. Also wer ist normalerweise größer, der Vater oder der Sohn? Ganz klar. Aber in dem Fall, da haben wir es ja nicht. Also wenn es irgendwo fehlt in der Schrift, dann bitte nicht in der Schrift oder Differenzen vorhanden sind. Das lesen wir aber bei Abraham weiter. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Dann kommt Kapitel 22 nach der bestandenen Versuchung von Engelseite in Bezug auf die Opferung des Sohnes. Muss ja der Engel dann zum zweiten Mal zu Abraham kommen. Vers 15, Kapitel 22. Vers 15. Und der Engel Jehovas rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht Jehova, das, weil du dies getan, deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten hast, das Wörtchen mir kennt ihr, wo der Höchste spricht, ich dich reichlich segnen und deinen Samen mehren werde, wie die Sterne der Himmel und wie der Sand, der am Ufer der Meere ist, und so weiter. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Erster Vers von Kapitel 24 noch. Und Abraham jetzt war alt, wohlbetagt, und Jehova hatte Abraham gesegnet in allem. So, genügt. Speak of Abraham, gesegnet in allem. Also sowohl in irdischen Gütern als in geistlichen, Gotteswerten und Segnungen und Verheißungen. Abraham. Jetzt kommt das gewaltige, durchgehende Zeugnis, das wir uns jetzt so ganz neu ins Herz legen lassen möchten. übrigens nach Lukas 24, 53, wagen es die Jünger schon, Gott zu segnen. Lukas 24, 53. Und jetzt kommen die bekannten Stellen, ja, bekannt, aber von uns noch nicht erfasst, wie wir die Dinge fassen, ergreifen und praktizieren dürften. Vorerst Lukas 6, 28. Die Stellen wollen wir uns aufschlagen. 27 schon. Aber euch sage ich, die ihr höret, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen. Aha. Was hören wir immer wieder für ein frommes Gebet, wo gesegnet wird? Ich höre das zum x-ten Mal, habe dann meine traurigen Gedanken dabei. Und dabei tönt das so großartig von: Herr, segne, was sich segnen lässt. Und die, die uns fluchen, denn kommen, die sagen: Was, ihr wollt uns segnen? Danke, ich danke euch dafür. Bitte. Tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen. Also bitte, es heißt ja nicht, bittet Gott, dass er die segne, die euch fluchen, sondern was steht da? Wir Verfluchten selber sollen die segnen. Damit ich ja nicht vergesse, ein ganz praktisches Beispiel aus meinem Leben, und zwar Geschäftsleben. Da hatten wir gleich nach dem Zweiten Weltkrieg eine große architektonische Aufgabe für eine Baugenossenschaft jenseits vom Albis, eine große Kolonie zu bauen. Stellt euch vor, noch schnell 5 Zimmer Einfamilienhaus mit allen Einrichtungen drum und dran und schönen Garten ringsum, Maximum für 42.000 Franken. So, die wohnen heute noch drin, jetzt können Sie ausrechnen, wie die, was die für einen Zins abhatten. Ja, also, so, eben. Jetzt hatten wir dort einen Bauführer, also der hat offensichtlich nicht genau nach allem gesehen, nicht? Der ständig auf der Baustelle war. Eben. Die Häuser waren fertig, bezogen. Und jetzt melden die Eigentümer, das waren Eigentumsobjekte, melden diesen Schaden an und da stimmt etwas noch nicht, oder ist nicht fertig und so weiter und so weiter. Jetzt haben die dann das einem Rechtsanwalt übergeben und der hat die Mängel zusammengestellt da und uns dann präsentiert. Wir mussten, haben das so zur Kenntnis genommen und nun sah die Sache also unheimlich aus. Wir hatten, es war alles, wie soll ich sagen, es waren alles so, man sagt, verdeckte Mängel, die dann sich zeigen. Nach allen Feststellungen, ich habe da die Dinge dann kontrolliert und meine Gedanken darüber gemacht und gesagt, ja, sehr unangenehme Sache, was ist da zu machen? Dann wurde vom Rechtsanwalt ein Tag bestimmt, eine Stunde bestimmt, wo alle Eigentümer zusammenkommen und wir, da war noch Bruder Senn auch noch da, ne, wir Architekten eingeladen waren, aber Bruder Senn habe ich dann verschont und ich soll auch kommen. Gut. Da wusste ich auch, also jetzt, da werden jetzt Register gezogen, also nicht die schönsten. Und siehe da, also das war 1900, vor dem Zweiten Weltkrieg war das noch nicht, nachher war es ja schon teurer, also sagen wir 1936 vielleicht war das. als ich war, ich muss meteen nur sagen, ich war etliche Jahre jünger. Ne? Also, ja. Durfte aber schon so und so lange im Glauben stehen. Und dann wurde ich an das Wort erinnert. Ja. Wusste, die sind alle gegen mich. Ich bin der Einzige da, der jetzt, da das Trommelfeuer losgeht. Ne? So. Der Bauführer, ne? der wird nicht genommen, sondern wir haben die Verantwortung. Ne? Das war unser Angestellter. So. Also. Und jetzt war es mir geschenkt, liebe Geschwister. An dem Morgen, wie ich erwache, es sich schwer auf mein Herz gelegt hat, würde ich erinnern. Zum Segnen seid ihr berufen. Und was machte ich? Herr, ich segne jetzt die kommende Zusammenkunft. Vor allem alle Anwesenden. Ja. Nur mich nicht. Ne? Also, ich segne die alle. Die Versammlung beginnt. So und so. Ja, der Anwalt oder der Sprecher legt seine ersten Worte vor, das ist eine Anklage. So. Und jetzt hatte ich die Kühnheit oder die Gnade, wie man denn sagen will. Ja. Und ich sagte, ja, die Anklagen, die sind berechtigt und so weiter. Dann sagte ich, meine Herren, geschehe eins, so und so steht die Sache. Da kann ich, oder, ja, ich weiß die Worte nicht mehr, der Sinn war folgender. Ich sehe unsere Schuld ein, die Sache ist so und so, und deshalb finde ich es für richtig, ihr seid die Benachteiligten, dass ich ohne weiteres die Rechnungen eures Anwaltes bezahle. Ich. So. Jetzt war es auf einmal eigenartig darin so. Der eine sprach so, der andere sprach so. Und es ging gar nicht lange. Da war die Versammlung in Frieden geschlossen. Ja, dann ist ja alles in bester Ordnung. Dann scheint der Herr Muhl willig zu sein, alles in Ordnung zu bringen und für uns kostenlos und so weiter. So ist das verlaufen, bitte. Herr, Vater, ich segne die Anwesenden. Ja. Noch nicht wissen, wie es ausgehen soll. Ja. Also, wenn wir segnen, dann ist gesegnet. Wer wird dann, was geschehen darf, bei denen, die wir segnen, ob sie uns fluchen oder hassen oder beleidigen, nicht. Dann wirkt der Geist, nicht, der uns geschenkt ist, für uns nicht. So. Und dann können wir Wunder erleben. Also, wir kennen ja die anderen Stellen, wenn die Zeit schon so vorgerückt ist. Ich darf sie aber noch nennen. Lukas 6, 28 haben wir beachtet. Römer 12, Paulus, Vers 14. Wir segnen die uns Fluchenden und die uns Verfolgenden. Segnen wir. 1. Korinther 4, Vers 12. Auch diejenigen, die uns beleidigen, die segnen wir. Beleidigt werden, segnen wir. Bitte. Der Kelch der Segnung, den Gott segnet.
Den wir segnen.
Ist der Kelch der Segnung etwas Wunderbares? Wir stehen ja nur im Genuss dieses Kelches. Und Gott hat uns gewürdigt, diesen Kelch, den Wunderbaren, zu segnen. Sind wir etwas wert in den Augen Gottes? Aber alles in Christo Jesu. Ganz gewaltig. Das sind, wie wir am Anfang vom Johannesevangelium lesen, so viele ihn aber annahmen in dieser Welt der Finsternis, die ihn nicht kannten. Denen gab er nicht nur Macht, sondern denen gab er Vollmacht, Gottes Söhne zu sein. Bitte. Wenn ein Sohn väterliche Vollmacht hat, kann er dann antreten. Und was er unterschrieben hat oder verfügt hat, ist das dann in Ordnung. Geschieht dann etwas? Dann geschieht etwas. Nicht nur etwas, sondern genau nach der Anordnung und nach der Verfügung. Und dass wir nach 1. Korinther 14, 16 wieder fähig sind, im Geiste zu segnen. Ja, klar, nach Epheser 1. Ein eigenartiges Wort. Also Petrus ist da genau gleicher Meinung, natürlich, ist der gleiche Geist in beiden. 1. Petrus 3, 9. Wir sollen nicht Böses vergelten, sondern segnen. Und Böses nicht Bösen vergelten, sollen wir segnen. Es dürfte genügen, ein typisch feines alttestamentliches Beispiel. Wo habe ich das? Sehr fein. Bild uns vor. Aha. Da hat Abraham wen gesegnet? Bild uns vor, das hätten wir ja nicht gemacht. Den Pharao, König von Ägypten, gesegnet. Konsequenz für uns, Einladung mal wenigstens. Müssen wir zurückschrecken, Feinde Israels zu segnen? Mit Pharao, ständig Ägypten. Müssen wir zurückschrecken, Feinde Israels zu segnen? Im Gegenteil, wenn wir das tun würden, dann könnten die Feinde Israels nicht mehr machen, was sie wollen. Dann sind sie durch unseren Segen in der Vollmacht Gottes und des Geistes Christi, nicht? Wie mit einem Bann des Segens belastet. Nicht? Dass sie nicht mehr tun können gegen Israel, was sie tun möchten. Und sonst die Genehmigung noch bekämen von Gott. Ohne gesegnet zu sein. Heißt nur vom Segnen das Thema für heute Abend. So, jetzt dürfen wir einen großen Schritt tun, noch einige ganz köstliche Einzelstellen. Nein, nicht Abraham auch, aber hier habe ich eine Stelle, 1. Mose 47, Vers 7. Jakob segnet den Pharao. Jakob. Und jetzt, im Neuen Testament kommt ja Petrus kurz vor Pfingsten, Ausgießen des Heiligen Geistes, auf die Frage Judas Ischariot zu sprechen. Musste allerdings die Schrift erfüllt werden, welche der Heilige Geist durch den Mund Davids aussprach. Psalm 109 ist da. Wir schlagen das jetzt nicht auf. Psalm 109, da ist die Rede, genau das Wort, sein Amt empfange ein anderer, in Psalm 109. Da ist also Judas jetzt gemeint, Psalm 109. Da werden Flüche ausgesprochen, Psalm 109. Niemand sei der Witwe des Judas, der ihr Gnade erweise, und seine Söhne verflucht, und sein Gebet werde zur Sünde. Und so donnert durch das Ganze den Psalm 109 gegen Judas. Und jetzt? Wunderbar. Jetzt kommen ganz am Schluss dieses langen Psalms, voller Flüche gegen Judas, kommt ein Wort. Sei du, Gott, spricht der Sohn zum Vater, zur Seite des Elenden. Lass sie fluchen, du aber, Gott, segne. Ja. Woher kommen die Flüche gegen Judas? Etwa aus dem Herzen Gottes? Ja, nicht, sondern Anträge heiliger Engel, bitte, wie beim Gesetz. Anträge heiliger Engel, bitte, wie beim Gesetz. Genau. Und Gott hat das in einem Psalm aufnehmen lassen, ihre Flüche. Die müssen mal festgenagelt sein im Worte Gottes, nicht? Ihre Unbarmherzigkeit. Und das hat Job Jakobus zu sagen. Wer nur wird ein Gericht, ein unbarmherziges Gericht empfangen? Wer nicht Barmherzigkeit geübt hat. Nicht wer so und so gesündigt hat, nicht wie wir Formen urteilen würden. Ein unbarmherziges Gericht wird den treffen, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Psalm 109. Der Sohn zum Vater, lass sie nicht fluchen. Einverstanden. Das soll gerade mal festgehalten und offenbar werden. Du aber, Vater, kannst ja nicht anders als dort noch segnen, wo alle anderen, die alle Geschöpfe fluchen. Und zwar fluchen aus Eifer für ihren Gott. Bitte sagen. Aus Eifer für ihren Gott. Schänderetis. Ein goldiges Lüchter ist mit Leichtes zeichnen. Ne? Überschrieben der aaronitische Segen. Da schreiben wir jetzt noch auf. 4. Mose 6, 22. 4. Mose 6. Wir lesen jetzt Vers 27 zuerst. So sollen sie, die Leviten, meinen Namen auf die Söhne Israel legen. Und ich werde sie segnen. Das ist hier die Mitte, oder die tragende Mitte von dem goldenen Leuchter. Der Name des Herrn. Der ganze aaronitische Segen besteht zentral darin, dass sie den Namen des Herrn in dieser wunderbaren, wieder genau symmetrischen Weise, wie der goldene Leuchter sich da darstellt, legen sollen. Also. Da steht, ich habe es hebräisch, in der Mitte des goldenen Leuchters, die mittlere Schale, der mittlere Licht heißt Schem, der Name des Herrn. Schem, sagen wir jetzt. Schem. So. Und jetzt genau wie beim Heiligen Geist oder beim Geist des Herrn, ne? Goldener Leuchter, auf ihn, den Sohn Gottes, ruht der Geist des Herrn, das ist die Mitte des Herrn. Und dann wird differenziert, der Geist der Weisheit und des Verstandes. Die zwei werden wie als Armpaar mit einem und verbundenen Text. Mit. Dann kommt nicht wieder ein und, sondern geht es weiter. Zweitens, der Geist des Rates und der Kraft. Zweites Armpaar und der Kraft. Drittes Armpaar, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Ja. Und dort haben wir gelernt, die Armpaare sind die Waagschalen, nicht? Die müssen immer im Gleichgewicht sein. Nicht? Und das waren keine Arme, wie wir sagen, am goldenen Leuchter, sondern das waren Röhren, hebräisch. Also, wenn der hohe Priester Öl zugoss, nicht? Für den Leuchter, dann musste er nicht da in die kleinen Schalen immer etwas Öl gießen, sondern was konnte er machen? An einer Schale gießen, was geschah, das Öl sucht immer den tiefsten Punkt. Ne? Und er gießt weiter, was geschieht jetzt, kommt das Gesetz der kommunizierenden Röhren, war da immer Gleichgewicht im Öl. Ne? Ja, bitte. Auf der einen Seite haben wir die Lehre und auf der anderen Seite den Wandel. Erkenntnis, Lehre und Frucht des Herrn, der Wandel. Rat ist Lehre und Kraft ist Wandel. Oder Theorie und Praxis. Ne? Die sollen sich bei uns immer die Waage halten, im Gleichgewicht sein. Und so haben wir jetzt auch wieder dieser wunderbare Segen Aaron. Wieder im Gleichgewicht. Genauso, jetzt liest du mal den Segen jetzt von Vers 24 an. Oder gerade noch 2,23 auch. Ja.
Und Jehova redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Kinder oder Söhne Israels segnen, spreche zu ihnen.
Aha, jetzt, Achtung.
Jehova segne dich und behüte dich.
Bitte hierher schauen. Ne?
Jehova
segne dich und behüte dich. So, weiter.
Jehova,
es kommt kein Un, nicht, sondern es geht Jehova, weiter.
Lasse sein Angesicht über dir leuchten
und
gnädig.
Und sei sehr gnädig. Es geht nicht mit einem Un weiter, sondern
Jehova erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Genau wie der Geist selber. Das heißt, das ganze Wort Gottes ist schon im Text der Eingebung. Wie soll ich sagen? Die göttlichen Werte körperlich in der wunderbaren Symmetrieordnung festhalten. Das und das sind die beiden Stücke, die sich ergänzen, zum Gleichgewicht. Also warum der Herr segne dich und behüte dich? Ja, wenn der Herr mich so überströmend segnet wie den Abraham, ist dann für mich Gefahr, dass mir zu wohl wird, ne? Ja, sehr, ne? Was ist am schwersten zu ertragen für uns? Eine Reihe von guten Taten. Also bitte. Der Herr segne dich, da sind wir sofort einverstanden. Und bewahre, behüte dich. Das Gegengewicht, ne? Dann ist keine Gefahr mehr. Ne? Ja. Also, wenn es uns gut geht, bitte, Herr, behüte mich, bewahre mich. Ne? So, also, weiter. Zweites Armbarstück.
Jehova lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig.
Ja, wenn das Angesicht Gottes in seiner Strahlkraft des Lichtes nicht beleuchtet, dann werde ich immer schwärzer. Ne? Dann sehe ich immer, wie es bei mir auch traurig aussieht. Ne? Und, was ist die nötige Gegenseite? Und sei dir gnädig, sonst wäre es um mich geschehen. Ne? Weiter.
Jehova erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Erhebe sein Angesicht über dir, bitte. Jetzt dürfen wir ja wissen, das habe ich schon immer wieder bezeugen dürfen, genau gesehen ist in dem immer wiederkehrenden Ausdruck das Angesicht des Herrn, das Angesicht Jehovas, das Angesicht Gottes. Versteht die Schrift immer nichts Geringeres als die Person des Sohnes Gottes. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus Christus ist das personifizierte Angesicht des Vaters, des Herrn. Ja. So. Wenn wir jetzt lesen, nach dem Bruder Mordabels, da heißt, da verbarg sich Abel vor dem Angesicht des Herrn. Ja, wer war das doch? Das war der Sohn Gottes. Ja. Jetzt, wenn wir lesen, lasse leuchten sein Angesicht über dir. Ja, stimmt das? Dass die Person Jesu Christi in meinen Augen verklärt werde. Nicht? Zu leuchten beginnt nicht. Und ich kann erkennen, kann, anstatt dass mich das Licht anklagt, nicht, ist er der Erhöhte dir gnädig. Lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Ja, er will das. Und jetzt, er erhebe sein Angesicht über dir. Das heißt, mache dir den Sohn Gottes noch größer, nicht? Immer höher. Nicht? Was ist dann nötig? Oder dann weiß ich, wir sind mit ihm erhört, erhöht und verklärt worden. Nicht? Gebe dir Frieden. Einen Frieden, den die Welt nicht geben, aber auch nicht nehmen kann. Das ist der aaronitische Segen. So sehen wir, und jetzt dürfen wir, jeder Einzelne von uns, bildlich gesprochen, hat die Ehre, ein goldener Leuchter zu sein. Jeder Einzelne, bitte. In dem Geist, der uns gegeben ist, sind alle die Funktionen drin. Der Geist des Herrn, der Weisheit und des Verstandes, des Rates und der Kraft, der Erkenntnis und der Frucht des Herrn. Alles drin.
Mose und Elias, da wird zu Recht gesagt, das sind zwei goldene Leuchter, offenbaren er. Also einzeln Menschen Gottes, jeder einzelne goldene Leuchter. Aber auch diese Versammlung heute Abend hier ist ein goldener Leuchter. Die sieben Gemeinden sind sieben goldene Leuchter. Der Verherrlichte, erhöht, ist inmitten von sieben goldenen Leuchtern. Sind die sieben Gemeinden. Die ganze Gemeinde Jesu Christi, der Leib des Christus, ist ein goldener Leuchter.
Na, dann dürfen wir doch noch zusammenfassen. Segnung, der hat das erste Herr, segne dich. Und der Hilfe ist also segne dich. Durch Abraham sind alle Völker gesegnet. Israel als Volk segnet immer wieder Gott. Das Negative haben wir gehört, mit dem Munde segnen sie ihn, in ihrem Inneren fluchen sie furchtbar. Lass sie fluchen, du aber segne. Die Segnungen, das Thema Segnung, beschließe ich mit Psalm 133, Vers 3. Wo Brüder einträchtig beisammen sind, jetzt, da selbst hat der Herr den Segen verordnet. Also wie der Arzt eine Medizin verordnet, nicht? Hat unser Gott den Segen dort verordnet, wo er dann auch fließt, wo Brüder einträchtig beisammen sind. So, ich habe jetzt nur das herausgegriffen. Das zweite, Bewahrung. Erster Auftrag Gottes an den Menschen, ins Paradies gesetzt, mit welchem Zweck, mit welcher Aufgabe? Den Garten zu bebauen und zu bewahren. Schon Andeutung, da ist Gefahr, ne? Zu bewahren. Ich mache wieder ganz kurz. Wächter, wie weit in der Nacht zu bewachen, gehört alles dazu. Dann das Angesicht Gottes leuchtet. Lass leuchten, David bittet, lass leuchten dein Angesicht über deinen Knechten. Lass leuchten dein Angesicht über uns, so genesen wir. Wenn die Person Jesu in unserem Leben zu leuchten beginnt, dann genesen wir von jedem Schaden. Und das Licht meines Angesichts hier 29, kommt sie nicht drüben. Das heißt, das Licht, das leuchtet aus dem Angesicht durch Jesus Christus, also Angesicht Gottes, nicht? Das können unsere trübseligen Gesichter nicht drüben. Nicht? Ich lächelte ihnen zu, im Gegenteil, wenn sie kein Vertrauen hatten. Beschämt uns damit. Also Angesicht Gottes, ganz wunderbar. Und Gott redete mit Mose, aber nur wo? Außer der Hütte außerhalb des Lagers, von Angesicht zu Angesicht. Das heißt, da war der Herr Jesus da mit Mose in der Hütte, weil Mose wusste, goldenes Kalb, das ganze Volk hat sein Dasein verbirgt vor Gott. So. Was macht er? Nimmt er sein Familienzelt, trägt mit Josua hinaus, außerhalb des Lagers, wo alle Unreinigkeit und die Sabbatschänder und die Hure und weiß was alles da sind, und die Aussätzigen, und stellt sein Familienzelt dort aus. Also dort, wo die Unreinigkeit der ganzen Sünde des Volkes konzentriert lagert, dort setzt er sich in die Mitte. Dann sagt Gott, jetzt in dieser Hütte redet Gott von Angesicht zu Angesicht. Da war jetzt die Gesinnung des Mose schon zur Gesinnung Jesu Christi geworden. Jesus Christus, der auch hinausging außerhalb des Lagers, ne? Als Golgatha. Ne? Da konnte jetzt Jesus mit dem Vertreter des Gesetzes sprechen, da waren sie sich einig. Ne? Weil die Sache schon hoffnungslos geworden war. Ne? Und nur noch so, dass der einzig Heilige bereit ist, sich zur Sünde des ganzen Volkes machen zu lassen. Ne? So, das Angesicht Gottes, dann von der Gnade dürfen wir nur noch schnell uns erinnern lassen. Die Gnade herrscht bei uns, nach Römer 5, 21,
als Königin und besteht darauf, dass sie in Bezug auf unsere Beurteilung das erste und letzte Wort zu sagen hat und sonst gar niemand. Nur Gnade. Gnade herrscht als Königin. Lass dir, nein, meine Gnade, verstehen wir dann, dann genießt sie. Auf jeden Fall. Dann haben wir, erhebe sein Angesicht, Verherrlichung Jesu Christi, oder jetzt Höhepunkt bei Paulus, Epheser 1, Vers 10, dass das ganze Weltall, das ist das Geheimnis des Willensgottes, eines Tages in Christo unter ein Haupt zusammengefügt werde, heißt dann nicht das ganze Weltall ein Leib ist Christus geworden, der das Haupt geworden ist. So, und Frieden, das denkt an den Regenbogen, das ist das letzte Wort, bei Noah, denken an Psalm 85, 11. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Psalm 85. Und abschließend 1. Thessalonicher. Das letzte Wort, wir kennen sie ja. Und der Gott des Friedens, Achtung, selbst, bitte, niemand anders, heilige euch durch und durch. Was haben wir zu tun? Immer heißt es, und die Elberfelder übersetzt, Heiligung, er ist uns gemacht zur Heiligung. Jagt der Heiligung nach, ne? Er ist uns gemacht zum Geheiligtsein. Wir sind, er hat uns ein für alle Mal geheiligt. Jesus hat ja gebetet vor Gethsemane und Golgatha, Vater, ich heilige mich selbst für sie. Reicht das? Den meisten Formen reicht das nicht. Wir haben noch, weiß was, alles noch beizufügen und doch noch selber und so weiter. Das ist eine Beleidigung Gottes. Er selbst aber, der Gott des Friedens, schenke dir Frieden, das Letzte. Heilige euch durch und durch, sodass an seinem Tage wir alle nach Geist, Seele und Leib tadellos dastehen. Halleluja, Amen. Ja. Jetzt ist ja der 10. März hinter uns. Seid ihr denn nicht?
Nein, das Datum ist nie bekannt gegeben worden. Nur immer das Jahr. Ich habe einige Mal gefragt, wann geschieht denn das? Aber es ist nicht geantwortet worden. Nur das Jahr.
Ja, das ist nicht der März. Der Planeten oder
ja. Also, wenn ich jetzt den 10. März genannt habe, wer hat mich verstanden? Wer hat mich verstanden? Ja, warum? Da wurde von Seiten der ganzen Weltpresse offenbar von astronomischer Seite orientiert, ne? Auf dem 10. März weiß was für gemacht ist und ist gar nichts Besonderes dran. Ich darf das sagen, weil ich die Dinge kenne, und zwar nicht nur so irdischerweise astronomisch, sondern aus der Schrift. Also, wo habe ich die Skizze? Ja, die ist dann viel zu klein. Also, wir hatten einen Professor am Technikum Winterthur, Fach Darstellende Geometrie. Meine Herren, seht ihr das Unsichtbare? Bitte? Also für Gläubige ist das normal. Nicht? Also jetzt darf ich mal so zeichnen. Nicht? Also, zwei Fachleute von Fermat. Der eine, ein hoher Funktionär der NASA, Weltraumforschungszentrum der USA. Und der andere, Vorstand des Londoner Naturwissenschaftlichen Abteilung, so etwas. Haben vor etwa 10, 12 Jahren ein Buch herausgegeben, der Jupiter-Effekt. Und haben Dort schon als Fachleute auf die eigenartige Konstellation 1982 Sonne, Mond, Sonne, Planeten hingewiesen und haben dann dort schon sich erlaubt, das könnte für uns Erdenbewohner ganz nicht geringe Auswirkungen dann bedeuten. Dann haben sie nach 2-3 Jahren noch ein Buch herausgegeben, eben jetzt kommt das typische, die Parade der Planeten, dann auf Englisch. Und da haben die nun gewagt, in Bezug auf 1982, auch kein bestimmtes Datum da, vorauszusagen, dass also Beeinträchtigungen des ganzen irdischen Geschehens nach Erdbeben und nach Luftdruckverhältnissen und nach Windrichtungen und Wetterlage und Störung der elektromagnetischen Gesetze und so weiter, haben die in diesem Buch weitgehend schon festgehalten. Als ich von dem zweiten Buch, das erste habe ich, Jupiter Effekt, als ich von dem zweiten, das wollte ich sofort natürlich in den Griff bekommen, vor 3-4 Jahren, nicht? Auf 82 hin. Und siehe da, keine Buchhandlung in Zürich, nichts. Die größte hat da sich bemüht in England, das Buch zu bekommen. Nach 6 Wochen bekomme ich Bericht, einfach nicht zu bekommen. Dann habe ich den Verlag in den USA rausbekommen, habe dort hingeschrieben und überhaupt keine Antwort bekommen. Also, heißt mit anderen Worten, das Buch herausgekommen, wurde offensichtlich aus dem Welthandel wieder zurückgezogen. Gut, also nichts zu machen. Aber Tatsache, eigenartig, also 2 Fachleute von Format noch einmal. Jetzt ist das Jahr 82 gekommen und in der Zwischenzeit haben von verschiedenen astronomischen Seiten, ganzen Erdenrund, haben Stellung bezogen zu diesem Buch, besonders zu dem zweiten. Also das war da, aber dann auch zurückgezogen. Und sagt, nein, also das stimmt leider nicht. Ja. Es ist wohl so, also, sagen wir, hier ist in unserem Sonnensystem die Sonne. Um unsere Sonne kreisen die Planeten. So. Merkur ganz eng. Venus. Zweite. Dann kommt unsere Erde. Die zwei, Merkur und Venus, nennt die Astronomie die inneren Planeten, weil sie vom Umkreis der Erde innerhalb liegen Richtung Sonne. So. Dann, nächstes nach Umlaufkreis der Erde, der Mars, Planet Mars. So. Ja, weiter, jetzt kommen die sogenannten äußeren Planeten, außerhalb des Erdkreises. Nach dem Mars kommt der Jupiter. Nach dem Jupiter kommt der Saturn. Nach dem Saturn kommt Neptun und dann kommt, nein, doch, Uranus. Neptun und Pluto, letzte Pluto. So. Und jetzt ist das so. Es ist nicht eine nur gerade Linie von der Sonne aus. Jetzt sind normalerweise diese 9 Himmelskörper um die Sonne herum kreisen, nicht? So, man verteilt, die gehen schneller und die äußeren gehen langsamer, nicht? An verschiedenen Punkten. Immer wieder, aber immer ungefähr verteilt um die Sonne. Jetzt dieses Jahr kommt es so, dass sich alle 9 jetzt wohl nicht in einer Perlenschnur von der Sonne aus aneinanderreihen, sondern in einem Winkel. Das heißt praktisch doch, alle in dem Bestreben, sich von der Sonne loszureißen, durch die Zentrifugalkraft, nicht? Sind jetzt alle 9 Himmelskörper, die die Sonne ja in ihrem Bann hält, dass sie immer in ihren Bahnen um sie herum bleiben, nicht? So. Haben aber das Bestreben, wie die Schleuder beim David, nicht? Er lässt das los, dann fliegt der Stein rapid weg, nicht? So. Also, wäre, ja, so, dass die in einem bestimmten Winkel alle auf einer Seite der Sonne ziehen, nicht? Eine Befürchtung war nun, dass es geschehen könnte, dass bei der Gelegenheit der ruhende Punkt der Sonne aus etwas verschoben werden könnte. Und Geschwister von uns in Frauenfeld berichteten mir, sie hätten am Fernsehen gesehen und gehört, astronomisch, tatsächlich sei das der Fall. Die Sonne sei in der Richtung mit eine gewisse Verschiebung gekommen. Nicht? So, also das ist die Situation. Jetzt der 10. März. Ja, aus dem die Weltpresse alles Mögliche gemacht hat, natürlich Wonnen, hat das aufgebaut und so weiter. Da hat man, also ich sehe das so, da hat ein Astronom festgestellt, also der engste Winkel, nicht, in dem sich eines Tages, also 10. März, alle die Planeten befinden, nicht, findet am 10. März statt. Ne? So. Und daraus hat die Weltpresse das dumme Zeug gemacht. Ne? Also am 10. März sei jetzt der Tag, nicht, wo schon jahrelang immer gesagt prophezeit worden wäre, kommen schwere Erdbeben und dieser mit Weltuntergang und so weiter. 10. März, ne? Nein, was ist das? Diese Stellung, 10. März, wo alle wohl im engsten Winkel beieinander sind, das hat sich ja während Monaten oder vielleicht einem Jahr langsam begeben und in den letzten Monaten haben sich die Planeten so langsam in diese Lage gefunden, nicht wahr? Und dass jetzt das kurz an einem Tag die engste Zusammenstellung war, nicht? Die engste Winkel, nicht? Jetzt geht das wieder so weiter, jetzt gehen die wieder langsam auseinander, nicht? Also das ist nicht ein Moment, wo jetzt etwas plötzlich ganz anders sein soll, nicht? Rein astronomisch, nicht? Sondern sachlich. Ich vergleiche das so, das wissen wir alle, jetzt haben wir Tag und Nacht gleiche, nicht? Jetzt ist die Sonne im Frühjahr von Tag zu Tag raschendsten aufsteigender Linie, nicht? Jetzt, wenn es dann Mai, Juni, Juli geworden ist, nicht? Also Sonnenhöchststand, dann ist die Sonne eine Zeit lang, da sind die Tage und Nächte eine Zeit lang fast genau gleich. Ne? Etwa anderthalb Monate lang. Ne? Warum? Ne? Die Sonne macht die Kurve, also jetzt grafisch aufgezeichnet. Im Herbst steigt sie tiefer. Ne? So. Im September, da hat da die Schwester Richner, die Mutter Richner. Die hat den September genannt, das passe sie her. Der September ist ein Tagedieb, oder wohl? Ein Tagedieb. Ne? Versteht ihr? Ja? Ja? Da werden die Tage immer kürzer. Ein Tagedieb. Also, ja. September bei Sinken der Sonne geht das grafisch so. Ne? Jetzt September, Oktober, November, Dezember geht das so, merken wir. Da sind die Tage und Nächte etwa fast zwei Monate lang gleich lang. So. Und jetzt wird es wieder Frühjahr, nicht? Jetzt kommt die aufsteigende Kurve, da geht es jetzt wieder rasch. Nicht? Das heißt also, es wäre gerade so töricht, wie wenn ich jetzt sagen würde, am 21. Juni, nicht? Die Sonne am höchsten steht. Nicht? Also, wie soll ich sagen, da gibt es eine solche Hitze an dem Tag, dass alles verbrennt da unten, nicht? Genauso töricht ist da der 10. März jetzt aus dem Weißbach zu machen. Das ist eine ganz sachte, gleichmäßige Bewegung, die so weitergeht. Also, bitte, und jetzt für uns, dass alle die Planeten auf einer Seite der Sonne stehen, da darf ich mich jetzt nicht in Zusammenhänge einlassen, dann wird es mehr als Mitternacht. Ne? Ja. Hat natürlich für uns ihre göttliche Bedeutung. Ja. Ich gucke jetzt einen Schweizer Chronometer an.
Sag's nochmal.
Aber warum hast du dann die Planeten parat in deinem Plan
gezeigt? Ja. Weil die Tatsache ist da, dass die alle auf einer Seite sind.
Was erwartest du davon?
Ja, so. Stimme aus der Wüste. Also, auf die Frage, die eine Antwort. Ja, da muss ich gerade hier bleiben. Zürcher Astronom sagte, meine Damen und Herren, ein gottesfürchtiger Astronom, der am Schluss seines Vortrages eine Platte oder Tonband laufen ließ, die Himmelrühmen des ewigen Ehren. Einmal. Der sagte unter anderem, meine Damen und Herren, Ihre Uhren am Handgelenk sind nichts anderes als der Sternhimmel am Handgelenk. Die 12 Ziffern sind die 12 Sternbilder, die der Mond bezeichnet, ist Vollmondstellung, macht der Mond im Umkreis um die Erde 12 Punkte. Einmal hier Vollmond, dann da Vollmond, dann da 12 Punkte. Also das Heer der Sterne wird von Gott durch den Mond unterteilt in 12 Ziffern. Der kleine dicke Zeit geht 12 Mal langsamer als der lange schmale, stellt die Sonne dar. Und der lange Schmale stellt den Mond dar. So, also Sternhimmel am Handgelenk. So. Und unsere Schweizer Chronometer haben sich ja nach dem, jetzt kommt die Sache, nach dem Originalchronometer unseres Gottes zu richten. Sternwarten, Neuenburg ständig, wenn der Stern wieder genau da steht, nicht, dann ist Punkt Mittag. Bruchteile von Sekunden. So. Sie seien zur Bestimmung von Zeiten, Tagen und Jahren, bitte. Wann ist ein Tag vorbei? Nicht wenn die Uhr das Land zeigt, sondern wenn die Sonne untergeht. Wann ist ein Jahr vorbei? Nicht wenn unsere Uhren oder Chronometer das messen, sondern wenn die Sonne wieder am gleichen Punkt ist. So. Und so weiter und so weiter. Original-Chronometer Gottes. Jetzt habe ich den einfachsten, überzeugendsten Vergleich, was die biblisch-göttliche Bedeutung der Sache ist. Wenn wir bei der Schaffung der Gestirne, Sonne, Mond und Sterne lesen, auch sie seien zu Zeichen. Ja, bitte. Was sind denn das da? Zeiger und Ziffer, das sind ja nur Zeichen. Ne? Ja. Sichtbare Zeichen, ne? Zeiger, Zeichen, die Anzeichen. Ja. Wir sind zufrieden, wenn wir das Zifferblatt sehen und kennen. Sind wir zufrieden, ne? Können wir die Uhr lesen und benutzen. Aber was wir ganz vernachlässigen, ist genau das, was Astronomen und Astrologen und Fromme vollständig vernachlässigen. Und biblisch maximal und wunderbar. Und uns ein Verständnis, ein Einblick schenkt, sodass wir jetzt das Zifferblatt Gottes, das für uns sichtbar gemacht ist, nicht wie das Zifferblatt nennen. In der richtigen Weise, in der Hauptbedeutung erkennen können, nämlich. Das, was wir hier auf dem Zifferblatt sehen, hat ja gar nicht die eigentliche Ursache hier auf dem Zifferblatt, sondern dort, was hinter dem Zifferblatt verborgen ist, im Gang des, im unsichtbaren funktionierenden Uhrwerkes, nicht? Stimmt der Gang des Verborgenen dahinter genau überein mit dem, was wir sehen?
Ja.
Seid ihr einverstanden? Mhm. Aha, jetzt hab ich euch aber gefangen. Hat euch gefangen. Warum? Die Sterne, die du siehst, bedeuten was? Engel. An anderer Stelle Götter. Kosmokratoren. Also, ist die Stellung und der Gang von Sternen, von Engeln und Cherubim und Seraphim und Fürstentümer und Gewalten und Throne und Herrschaften und was es da alles noch gibt, ist das für uns auch unsichtbar. Habe ich gesagt, ja. Ja, so. Und jetzt ist es biblisch so, was Gott an seinem Original-Zifferblatt, seines Original-Chronometers, Sonne, Mond und Sterne, sichtbar zur Darstellung bei zeigt, sind alle die Zeichen, die Zeiger sind ja unschuldig davon, daran, wie viel Zeit das ist, ne? Aber die zeigen es an. Bitte. Bin ich ein Zeichendeuter, der verwerfliche, okkulte Dinge treibt, wenn ich da auf diese Zeichen achte?
dann wäre es noch viel schlimmer, wenn ich genau die Bibel lese. Dann achte ich ja nur auf Druckerschwärze und Buchstaben. Ja. Das sind ja noch geringere Zeichen. Ne? Ja, bitte. Aber steckt hinter Zeichen, können da Mächte stecken. Ja? Ich sage ja nur, ja, wenn ich heute angetreten wäre, hier mit dem Hakenkreuz.
Hattet ihr das unterkennt?
Was? Wegen einem blöden Blechli, ja. Wegen einem blöden Blechli hätte ich nicht gut gesagt. Hat keiner verstanden, ne?
Ja.
Bitte. Ein blödes, nichtswürdiges Zeichen wird in sich eine Macht unsichtbar. Bitte schön. Und jetzt sind die Sterne zu Zeichen und die sind an und für sich herrlich. Ne? Dann müssen die ja Mächte und gewaltige Dinge anzeigen. Ja. Und das sind diese Fürstentümer und Gewalten, so wie Sonne und Mond. Bitte, ich sage es jetzt gleich. Die Sonne stellt Gott und Christus dar. Ja. Ja. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Das andere ist, Jesus leuchtet immer wie die Sonne in ihrer Kraft. Und die Gerechten werden leuchten wie die Sonne in ihrer Kraft, in Christus. Ein Weib mit der Sonne bekleidet, als in der Christ, gerechte Kleid Christi stehen, hat den Mond unter ihren Füßen, was heißt denn das? Leider ist der Mond das Zeichen, der kann auch nichts dafür, der Mond ist ganz unschuldig. Bitte keine Angst. Zeichen für Satan, wer hat der Finster, ist erst Blatt der Bibel. Und die Sterne alle, ne? Da gibt es die Sternfamilie der Planeten, die hatten uns jetzt gerade interessiert. Ne? Die Planeten sind Zeichen für die Söhne Gottes. Dass die Söhne Gottes pflegen, vor Jehova zu treten, ne? Das ist der Herr. Ne? Und das sind die Söhne Gottes, himmlische Majestäten, kam auch der Satan in ihrer Mitte. Zeigerstellung, Ende November dieses Jahr, sämtliche Planeten bei der Sonne und auch der Mond kommt genau dazu. Von dem Tag. Genau, Situation hier auf 1. Ne? Am sichtbaren Sternhimmel, was heißt das für uns? Ne? Was da jetzt am Thron Gottes beraten werden wird, nicht? Und alle Planeten, die die Erde unser Sonnensystem bevölkern, nicht, sind dabei. Ne? Und jetzt kommt eigentlich die Antwort auf die Frage. Und jetzt schon sind alle auf einer Seite einig, nicht, im Bestreben, die Sonne aus ihrem Ruhepunkt zu bringen. Mhm. Nicht wahr? Das die Situation heute auf der Erde, bitte. Dass die Gesetzlosigkeit gegen Christus, das Antichristentum überhand nimmt, bitte. Sind das Realitäten oder schwadroniere ich jetzt irgendwo in der Weltgeschichte oder im luftleeren Raum herum? Nicht wahr, nein? Das sind unheimliche Realitäten. Also mit einem Wort, ne? Was uns Gott, das ist aber nur eine Bedeutung des ganzen gestirnten Himmels, nicht? Nur eine, das Zeichen. Ne? Für was sind sie Zeichen? Ne? Das wusste man, ne? Was das, für was das ein Zeichen ist. Ne? Sie sind Zeichen, das Wort. Gott, du hier, wo warst du hier? Als ich die Erde gründete, wie geht's weiter? Als alle Söhne Gottes jauchzten und als alle Morgensterne jubelten. Da bringt Gott die Söhne Gottes, die unsichtbaren Wesen, in Verbindung mit den sichtbaren, sie darstellenden Gestirnen zusammen, nämlich die Familie der Planeten. Morgensterne können nur Planeten sein. Nur Morgensterne. Jetzt fahre ich noch schnell weiter, aber ihr könnt mich jetzt dann auch so rauswerfen, wenn ich euch zu sehr unter die Astrologen, bitte, sagt gar nicht, ich sei unter die Astrologen geraten, bitte. Also da sage ich, also sag grad, also hört mit dem Quatsch auf, wenn ihr auch nur ein bisschen angefressen seid. Nicht? Also, das hat schon die unglaubliche Torheit als Basis unter sich, die ganze Astrologie. Dass die Dinge, die sie wagen, da zu beurteilen, nicht auf ihre Weise, nach dem Gang der Gestirne und sagen, du bist im Fisch geboren, du bist im Skorpion geboren und das bedeutet das und das, beurteilen die Sache so, wie die Sonne, Mond und Sterne vor 2000 Jahren gestanden sind. Also, du fragst mich jetzt, wie viel Zeit ist.
Ja, ja.
Nicht wahr? Ja. Und ich sage dir, es ist jetzt genau 8:30.
Halb zehn.
Nein, 8:30. Ich bin Astrologe. Ja, bitte.
Während 2000 Jahren verschiebt sich die Sonne in einer gewissen rückläufigen Bewegung um ein Sternbild, um eine Stunde. Und das haben die Astronomen gar nicht. Sie sind stecken geblieben in den damaligen astrologischen Weisheiten. Ja. Heute im Jahr, im 20. Jahrhundert. So. Ich darf noch sagen, bei einem speziellen Vortrag in Zürich vor vielen Jahren, wusste ich nicht, da war ein Astrologe dabei. Ne? Und der kam nachher zu mir und sagte, jetzt bin ich geheilt. Ja, was ich jetzt gehört habe, das, ja, das ist der Oberste. Also, ja, Sonne, Zeichen für Christus, Mond für Satan, bitte. Wer in der Gerechtigkeit Christi steht, was gilt für den in Bezug auf den Satan? Der Gott des Friedens wird den Satan in kurzem unter eure Füße legen. Bitte, steht so geschrieben. Jawohl. Ein Weib mit der Sonne bekleidet, 10 Sterne in ihrer Krone, was sind das? 12 Sterne, sind die 12 Sterne Israel, 444.000 in der Gerechtigkeit Christi mit der Sonne bekleidet und den Mond hat sie unter ihren Füßen. Bitte. Denn der Herrscher der Finsternis. Das sind die göttlich-biblischen Zusammenhänge. Ich schließe jetzt mit dem Hinein. Zuerst gibt Gott am Himmel immer ein Zeichen an Sonne, Mond und Sterne. So. Was passiert dann? Dann hat Gott angezeigt am sichtbaren Zifferblatt seines Chronometers, was im Unsichtbaren dahinter vor sich geht für uns. Ein großes Zeichen am Himmel. Sonne und ein Weib, nicht? Ein Geburtswehen, großes Zeichen an Sonne und so weiter, ein Weib, Geburtswehen und so weiter. Ein anderes großes Zeichen, ein großer Drache und so weiter und so weiter. Ja, es gibt ein Sternbild Drachen, nicht? Und Jungfrau haben wir auch, ein Weib, Tochter Zion, so mit 1244.000. Und jetzt, was geschieht? Und es entstand ein Kampf im Himmel, jetzt, in der Unsichtbarkeit, für uns nicht. Satan und seine Engel kämpften und Michael und seine Engel kämpften nicht. Michael auf Seiten Gottes und Christi, nicht der Israel, und Satan mit seinen Engeln auf der anderen Seite. Und im Unsichtbaren entscheidet sich dieser Kampf zugunsten von Michael und seinen Engeln. So. Wird jetzt auf der Erde noch etwas bemerkt von dem Ausgang dieses Kampfes da. Ne? Ja, also. Jetzt, durch den Sieg Michael, ist Michael befähigt, bevollmächtigt, den Satan und seine Engel auf die Erde herunterzuwerfen. Okay. Stimmt. Also, gibt es dann auf der Erde noch etwas von dem ab, was da oben geschehen ist? Das heißt jetzt, die göttliche Ordnung heißt, zuerst gibt Gott an seinem Originalchronometer, am sichtbaren Zifferblatt, die Stunde an, die Zeichen, und dann geschieht zuerst, zweitens, in der unsichtbaren Welt, das wird vollzogen, was am Chronometer angezeigt worden ist. Und wenn das im Unsichtbaren geschehen ist, was am Chronometer zuerst angezeigt worden ist, kommt die letzte Auswirkung auf der Erde zustande. Bitte, Offenbarung 12. Und dann haben wir dann auf der Erde ein Leib mit. Und der Drache hat dann auf die Erde geworfen. Jetzt haben wir auf der Erde das, was im Unsichtbaren entschieden wurde und dadurch ein Sonne kam. Aber zuerst von Gott an Sonne, Mond und Planeten angezeigt. So.
Gut, wer will? Ich will noch wissen, in der Nacht ist die Sonne im Sternbild, den habe ich gesagt.
Aha, in der Fische.
Ja,
also, schlage vor, wir lassen jetzt die Sonne im Sternbild der Fische schlafen.
Ja, alle Jahre.